Der Predigtext für heute steht in Exodus 3, die Verse 1 bis 15. Am Ende der Textlesung schließe ich mit den Worten: Wort des lebendigen Gottes. Die Gemeinde antwortet mit den Worten, die dann vorne eingeblendet werden. Mose weidete die Schafen und Ziegen seines Schwiegervaters Jethro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er das Vieh über die Steppe hinaus und kam zum Gottesberg Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Er schaute hin. Der Dornbusch brannte im Feuer, aber der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Mose sagte: Ich will dorthin gehen und mir die außergewöhnliche Erscheinung ansehen. Warum verbrennt denn der Dornbusch nicht? Als der Herr sah, dass Mose näher kam, um sich das anzusehen, rief Gott ihm mitten aus dem Dornbusch zu: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich. Gott sagte: Komm nicht näher heran. Leg deine Schuhe ab, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Dann fuhr er fort: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen, und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne sein Leid. Ich bin herabgestiegen, um es der Hand der Ägypter zu entreißen und aus jenem Land hinaufzuführen in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Jetzt ist die laute Klage der Israeliten zu mir gedrungen, und ich habe auch gesehen, wie die Ägypter sie unterdrücken. Und jetzt geh, ich sende dich zum Pharao, führe mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten heraus. Mose antwortete Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen könnte? Er aber sagte: Ich bin mit dir. Ich habe dich gesandt, und als Zeichen dafür soll dir dienen: Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr Gott an diesem Berg dienen. Da sagte Mose zu Gott: Gut, ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen: Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Da werden sie mich fragen: Wie heißt er? Was soll ich ihnen sagen? Da antwortete Gott dem Mose: Ich bin, der ich bin. Und er fuhr fort: So sollst du zu den Israeliten sagen: Der ich bin hat mich zu euch gesandt. Weiter sprach Gott zu Mose: So sag zu den Israeliten: Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für immer, und so wird man mich anrufen von Geschlecht zu Geschlecht. Wort des lebendigen Gottes.
Hi, ihr Lieben. Wir sind mitten in unserer Predigtreihe Exodus, die Entdeckung eines Gottes. Und wir haben vor 2 Wochen mit einer Standortbestimmung begonnen. Simon hat es gemacht. Wir haben das Volk Israel kennengelernt, als Sklaven vom ägyptischen Pharao unterdrückt und misshandelt. Und wir haben schon gemerkt, dass da was in der Luft liegt, dass da bald was passieren wird. Dann haben wir Mose kennengelernt, der als hebräisches Kind von den Ägyptern umgebracht werden sollte. Wie er von seiner Mutter ausgesetzt wird, um ihn zu schützen, der von der Tochter des Pharaos gefunden wird und später auch von ihr großgezogen wird. Wir haben gehört, wie Mose in die Wüste flieht, weil er einen Ägypter umbringt, der zuvor einen Hebräer misshandelt hat. Und es vergehen 40 Jahre, in denen er Familie gründet und Kleinviehhirte wird. Ich könnte sagen, vom Messias-Komplex zum Kleinviehhirten. Und Mose ist also gerade dabei, durch die Steppe zu ziehen und die Ziegen und Schafe seines Schwiegervaters zu hüten. Kurze Frage, welcher Schwiegersohn bekommt an der Stelle auch direkt schwitzige Hände? Ich habe einmal das Wohnmobil meines Schwiegervaters gehütet und ich habe es richtig verkackt. Ich habe schön Diesel in den Wassertank getankt. Also dieser erste Satz hat es bei mir direkt Schweißausbrüche beschert. Steppe kann man sich in dem Fall nicht vorstellen irgendwie wie die Sahara, sondern vielleicht eher wie so eine trockene, öde und verlassene Landschaft. Und ein guter Hirte, der hat es sozusagen immer wieder geschafft, diese Herde an Orte zu führen, wo vielleicht doch so ein bisschen Winterregen Gras hat wachsen lassen. Und selbst wenn es hieß, dass er wie Mose hier weite Strecken zurücklegen musste. Aber letztlich war das ein ziemlich gewöhnlicher Arbeitstag für Mose. Alles wie immer, irgendwie Trott, Alltag. Als seine Augen an etwas hängen bleiben. Ein brennender Dornbusch. Und vielleicht, keine Ahnung, vielleicht hat er das schon öfter gesehen, ein Busch, der vielleicht durch die glühende Hitze sich selbst entzündet, aber vielleicht war es auch was total Sonderbares für ihn. Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich mich gefragt, wie oft muss Mose wohl in den darauffolgenden Jahren zurückgedacht haben und sich gesagt haben, so Alter, was hätte ich mir sparen können, wenn ich in diesem Moment einfach gedacht hätte, Weder Busch, egal, ich muss Gras finden. Aber stattdessen bleibt sein Blick an diesem Busch hängen. Er bleibt stehen, vielleicht aus Langeweile, ich weiß es nicht. Er beobachtet ihn und merkt, dass dieser Busch nicht verbrennt. Und er wendet sich diesem Busch zu. Und dann begegnet er dem lebendigen Gott. Gott macht völlig unerwartet, mitten in Moses völliger Langeweile, aus diesem völlig öden, wüsten Fleckchen Erde, ein Ort, an dem sich Himmel und Erde berühren. Ein heiligen Ort, in dem er Mose anspricht. Wir lesen in Vers 4 und 5, als der Herr sah, dass Mose näher kam, um sich das anzusehen, rief Gott ihm mitten aus dem Dornbusch zu. Und ein Kommentator schreibt, da ist ein Zusammenhang, Ursache, Wirkung zwischen Mose kommt näher und Gott spricht. Ein Zusammenhang zwischen Langeweile und Bemerken. Ein Zusammenhang zwischen Neugierde und Entdecken. Zwischen Beobachten, dem Verweilen und dem Wahrnehmen. Dem Präsentsein und dem Erkennen. Und ich will an dieser Stelle, obwohl man das könnte gar nicht zu lange bleiben, weil Stefan letztes Jahr schon eine sehr, sehr hörenswerte Predigt dazu gehalten hat. Empfehlung, die gerne auf unserer Website mal nachzuhören. Aber ich glaube und hatte nochmal das Gefühl, dass wir das uns immer und immer wieder bewusst machen müssen. Dass wir Langeweile aus unserem Leben verbannt haben. Dass wir keine Zeit haben, diese scheinbar gewöhnlichen Dinge zu beobachten. Dass wir so oft eben nicht präsent sind und einfach nicht mitbekommen, was um uns herum geschieht. Dass wir Meister der Ablenkung geworden sind. Ruth Haley Barton schreibt Wir sind blind für den Dornbusch, der in unserem eigenen Hinterhof brennt und für die Weisheit, die darin zu finden ist. Wir übersehen das Geschenk dieses Tages, so wie er ist. Die Menschen, so wie sie sind. Die Einzigartigkeit und das Bittersüße an genau diesem Ort unserer Reise, so wie sie ist. Und überhören die Stimme Gottes, die in unsere eigene Wüste spricht. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir heute mehr denn je Gewohnheiten, Übungen und Rhythmen brauchen, die Rahmen für diese Zeiten schaffen. Denn ich habe manchmal das Gefühl, zumindest bei mir, das Leben ist uns einfach wie so ein reißender Fluss, der uns einfach mitzieht. Und ich glaube, diese Orte und diese Zeiten kommen nicht von alleine. Wir brauchen Hilfen dafür und wir müssen das immer wieder lernen. Und das ist nur ein Grund, warum ich so ein Fan von unserer Kapellenmeditation bin, wo wir das üben können, still zu sein, einfach mal zu hören, in uns selbst, in das, was wir gelesen bekommen. Mose begegnet hier einem zu diesem Zeitpunkt noch völlig fremden Gott. Und vielleicht geht es dir heute genauso. Vielleicht bist du heute zum allerersten Mal hier und du fragst dich, was hat es mit diesem Gott auf sich? Herzliche Einladung, diesen Gott mit uns gemeinsam zu entdecken. Und dieser fremde Gott spricht jetzt also zu Mose und tritt in einen Dialog mit ihm. Wir haben diese Predigtreihe bewusst die Entdeckung eines Gottes genannt. Es gab schon damals unglaublich viele Götter und wir lesen, dass Mose sich fürchtete und sein Gesicht verhüllte. Mose hatte noch keine Ahnung, wer dieser Gott ist. Aber er macht zum ersten Mal diese Erfahrung, von der Simon vor 2 Wochen gesprochen hat, dass sich hier ein Gott vorstellt, der so unfassbar anders ist, so überwältigend und ungebändigt ist und der uns gleichzeitig so unglaublich nahe kommt. Eine viel zu nahe Entfernung. Ein Gott, der mit seinen ersten Worten zu Mose sagt, ich bin ein Gott, der sieht und der hört, der das Leid und die Unterdrückung der Israeliten weiß, der sie von diesen Qualen erlösen will, in eine Zukunft in Freiheit führen will. Das Gegenteil von diesem Pharao, diesem Tyrann mit dem Anspruch, gottgleich zu sein. Und gerade als ich Mose wahrscheinlich fragt, warum erzählt er mir das eigentlich alles? Sagt Gott zu ihm, und jetzt geh. Ich sende dich zum Pharao. Führ mein Volk, die Israeliten aus Ägypten heraus. Und wenn ich mich in Mose hineinversetze, ich habe so viele Gedanken und Gefühle gleichzeitig. Ich würde so gerne wissen, was in dem Moment in Mose abgegangen ist. Vielleicht Herzrasen, schwitzige Hände. Vielleicht zuerst Stress, dann ein kalter Schauer so aus der Magengegend. Ein altes, aber irgendwie noch so bekanntes Gefühl von Angst und Einsamkeit. Ein Schmerz, den er lange nicht mehr gespürt hat, aber der nach 40 Jahren plötzlich wieder so vertraut ist, als wäre er nie weg gewesen. Vielleicht hätte er aber auch am liebsten einfach laut gelacht, sich umgeschaut und geguckt, ob vielleicht irgendein Freund ihm in die Wüste gefolgt ist, um ihn einfach einen ganz unterirdischen Streich zu spielen. Denn Mose wird hier mit einem Trauma konfrontiert. Und so stellt Mose diese zutiefst menschliche, existenzielle und nachvollziehbare Frage: Wer bin ich? Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen könnte? Wer bin ich? Mose war kein Hobbyphilosoph und es ist auch wirklich kein Fishing for Compliments. Diese Frage zieht sich wie ein roter Faden durch Moses Geschichte. Fasst letztlich sein Leben diesen 3 Worten irgendwie bis zu diesem Zeitpunkt zusammen. Wer bin ich? Geboren in akute Lebensgefahr, in Umstände der Angst. Und wir wissen heute, was Babys selbst schon im Mutterleib mitbekommen. wie sie schon pränatal traumatisiert werden können, dann als Säugling mit den besten Absichten seiner Mutter ausgesetzt, weg von der wichtigsten Bezugsperson, in der verwundbarsten und verletzlichsten Phase eines Menschen, wo Bindung und Urvertrauen und Sicherheit entsteht oder halt eben Bindungsstörung und Unsicherheit. Dann wieder zurück bei seiner Mutter, die ihn für die Tochter des Pharaos stillt und ihn bei sich hat, mit dem Wissen, dass sie ihn aber wieder abgeben muss. Und vermutlich mit einer inneren Distanz, dass sie ihn überhaupt jemals wieder abgeben kann. Dann wächst er als Hebräer in der ägyptischen Elite auf, wird zu etwas erzogen, was er nie ganz sein wird, in einem Umfeld, in dem ihm schon sein Aussehen früher oder später sagen wird, ich bin anders, ich gehöre irgendwie nicht dazu. Ich bin fremd. Und ich kann mir so gut vorstellen, wie er sich dann irgendwann aufmacht, sich mit den Hebräern beschäftigt, sie beobachtet, sie versucht kennenzulernen, sich mit seinen Wurzeln zu beschäftigen. Wie dieses Gefühl in ihm wächst, ich gehöre zu euch. Und wie er mehr und mehr diese Spannung in ihm wächst, weil er sich den Hebräern zugehörig fühlt und gleichzeitig Teil dieses unterdrückenden Systems ist. Wie es ihn wohl zerrissen haben muss, bis zu diesem Moment, in dem er so stark getriggert wird, dass er zum Mörder wird, weil er zusieht, wie ein Ägypter einen Hebräer misshandelt. Es hätte eigentlich der Anfang einer Heldenreise werden können. Der Moment, wo die Israeliten ihn als ihren Retter erkennen, sie merken, hey, der ist auf unserer Seite und er ist in der Quelle der Macht. Aber da ist zu viel Wut und zu viel Stolz. Sie fragen ihn, was er sich einbildet, was er denkt, wer er sei. Und sie verstoßen ihn. Und dieses Gefühl der Einsamkeit, des Nicht-Dazugehörens, bekommt ein neues, ungeahntes Ausmaß. Von einem auf den anderen Moment ist er komplett entwurzelt. Der Pharao will ihn töten lassen und sein eigenes Volk lehnt ihn ab. Wisst ihr, ich bin sehr wohl behütet aufgewachsen. In einem sicheren Umfeld, in einer tollen Familie. Und dennoch ist da ein Schmerz in mir, der sehr mit diesem Mose resoniert und warum ich in den letzten Wochen diese Geschichte und diesen Passagen immer und immer wieder durchgelesen habe. Und ich habe mich so sehr in dieser Geschichte gefunden. Und da ist meine eigene Bindungsstörung, die mir das Leben so oft schwer macht. Das Gefühl von Einsamkeit, sich in Beziehungen nie hundertprozentig sicher zu sein. Wirst du mich wirklich aushalten? Aber umso mehr ich mich in diese Geschichte von Mose gedacht habe, habe ich gemerkt, hey, wenn einer ein Bindungsproblem hat, dann Mose. Mose flieht in die Wüste und wir wissen nicht, was in diesen nächsten 40 Jahren, wir wissen nicht viel von diesen nächsten 40 Jahren, aber wir lesen etwas total Erstaunliches und auch psychologisch total Spannendes. Etwas, das nochmal deutlich macht, wie sehr Mose von seiner Geschichte gezeichnet ist, aber auch etwas, das darauf schließen lässt, dass er sich in welcher Form auch immer mit seiner Geschichte auseinandergesetzt hat, seine Geschichte angenommen hat, dass seine Geschichte ein Teil von ihm geworden ist. Denn wir lesen, dass er seinen erstgeborenen Sohn Gershom nennt, was so viel heißt wie Fremder. Er sagt, denn ich war ein Fremder in einem fremden Land. So ein wichtiger Punkt im Leben von Mose und da könnte man ewig drüber eingehen. Und das alles schwingt mit, wenn Mose auf seine Berufung hin fragt, wer bin ich? Was schwingt bei dir mit, wenn du diese Frage hörst? Was ist deine Geschichte? Kennst du die Schlüsselmomente in deinem Leben, die den Blick auf dich selbst geprägt haben, die zu den Wahrheiten über dich selbst geführt haben? Was du kannst, was du nicht kannst, was du scheinbar musst, was du nicht musst. Warum du immer wieder ähnliche Entscheidungen in deinem Leben triffst. warum du dich den Herausforderungen in deinem Leben stellst oder eben nicht. Ob du Verantwortung übernimmst oder nicht. Wer du bist. Wie schon gesagt, ich habe die Geschichte von Mose letztes Jahr wieder neu entdeckt, in der Zeit, wo mir das ehrlich gesagt alles hier ein bisschen zu viel war. Und ich mir tatsächlich die gleiche Frage wie Mose gestellt habe, wer bin ich? Wer bin ich, dass ich diesen Job hier machen könnte? Und es sind vor allem immer solche Phasen, wenn der Druck steigt, wo wir merken, was die Schemen sind, nach denen wir handeln, diese Schemen, die ganz tief in uns verwurzelt sind, wo sich zeigt, welchen Sätzen, welchen Wahrheiten in unserer Geschichte wir wirklich glauben. Und vielleicht bist du gerade in so einer Phase, wie ich letztes Jahr. So eine Phase, die an deiner Identität rüttelt. Wo du so vor einem Berg stehst, der scheinbar unüberwindbar scheint. Eine Situation, die verschüttete oder verdrängte Gefühle wieder ans Tageslicht bringen. Umstände, die verlangen, dass du dich deinen Ängsten stellst. Beruflich, familiär, dir persönlich. Die dich wie Mose fragen lassen, wer bin ich? Und ich ermutige dich an dieser Stelle. Stell dich dieser Frage. Und du wirst merken, die ist gar nicht so schwarz-weiß, diese Frage. Stell dich ihr mal. Und wenn du Hilfe dabei brauchst, dann hab den Mut und such sie dir. Wir lesen dann etwas in einem Text, das mir bis dahin nie so richtig aufgefallen ist, obwohl man eigentlich drüber stolpern muss, denn Gott antwortet auf Moses Frage. Wir lesen Vers 11, Mose antwortete Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen könnte? Er aber sagte, ich bin mit dir. Ich glaube nicht, wie oft ich diese Stelle gelesen habe. Gottes Antwort auf die Frage, wer bin ich, ist, ich bin mit dir. Eine Antwort, die, wenn sie mir jemand anders geben würde, einfach nur so ein unsensibles Abspeisen wäre, so ein frommes, ignorantes Wegschauen von der Realität, von unseren Gefühlen und unserer Geschichte. Aber es ist Gott, der diese Antwort gibt. Ein Gott, der sich immer in der Geschichte, immer in der Geschichte von Menschen offenbart. Ein Gott, für den unsere Geschichten zählen. Wenn die Auseinandersetzung mit Moses Geschichte nicht wichtig wäre, dann hätte man sie einfach weglassen können. Man hätte die Berufung von Mose in einem Satz abfrühstücken können. Aber Geschichten zählen. Moses Geschichte zählt. Und das Verrückte ist, er weiß an dieser Stelle hier noch nicht, dass seine Geschichte exemplarisch dafür sein wird, was das Volk Israel noch alles durchleben wird. Rein metaphorisch, so im Sinne der Identitätsfindung, aber auch geografisch. Gott sagt ihm, du wirst mit dem Volk wieder genau an diesen Ort kommen und ihr werdet mir dienen. Deinem Volk, das sich letztlich die gleiche Frage stellt. Wer sind wir? Es sind Geschichten von Menschen, in die Gott tritt und es sind Geschichten aus und in denen Gott Berufung erwachsen lässt. Was sagt Gott damit aus? Ich glaube, wenn Gott sagt, ich bin mit dir, dann sagt er, deine Geschichte ist absolut von Bedeutung, aber nicht von absoluter Bedeutung. Deine Geschichte ist wichtig, aber sie ist nicht entscheidend. Es ist wichtig, wer du bist, aber es ist noch wichtiger, wer mit dir ist. Der Pastor und Bürgerrechtler Martin Luther King erzählt in einer seiner Predigten sehr, sehr eindrücklich von täglichen Hassbriefen, Beschimpfungen, Morddrohungen, von der Angst, der Panik und diesen schlaflosen Nächten, als er gemerkt hat, hey, die sind ernst gemeint. wie er kurz davor wäre, aufzugeben, wie er Gott sagt, dass er nicht mehr kann, wie er nachts auf Knien betete und die Erfahrung macht, dass Gott bei ihm ist. Und nachdem sein Haus bebombt wird, sagt er, die Umstände sind immer noch dieselben. Aber Gott gab mir eine innere Ruhe. Ich wusste jetzt, dass Gott uns innere Ressourcen geben kann, um uns in Stürmen unseres Lebens zu stellen. Deine Geschichte ist von absoluter Bedeutung. Aber nicht, sie ist absolut von Bedeutung, aber nicht von absoluter Bedeutung. Es ist wichtig, wer du bist, aber es ist wichtiger, wer mit dir ist. Und in welcher Situation du auch gerade steckst, ich wünsche dir diese Erfahrung, diese unerklärliche Ruhe aus diesem Bewusstsein, dieser Zusage, ich bin mit dir. Und es ist die Erfahrung, die mich durchs letzte Jahr getragen hat, auf die ich, an die ich mich irgendwie immer wieder erinnern durfte und musste, an die mich andere Leute von euch erinnert haben. Und ob ich das gerade gespürt habe oder nicht, ich habe mich irgendwie dran festgeklammert. Ich habe angefangen, Texte auswendig zu lernen, die dem irgendwie Worte verleihen, wie Psalm 63, wo es am Anfang heißt, Gott, du bist mein Gott, ich brauche dich, ich sehne mich nach dir. Wo es gegen Ende heißt, ich klammere mich an dich, du hältst mich mit deiner Hand. Mose sagt daraufhin, okay, angenommen, rein hypothetisch, das heißt noch nicht, dass ich Ja sage. Ich komme zu den Israeliten und ich sage ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Dann werden sie mich fragen, wie heißt er? Was soll ich ihnen sagen? Und für uns ist das vielleicht erstmal irgendwie eine weirde Vorstellung, so, wieso ist jetzt der Name plötzlich so wichtig? Aber der Name bedeutet oder hat hier eine viel weitere Bedeutung. Es ist nicht einfach irgendwas wie Jürgen oder irgend sowas. Wenn die Israeliten fragen, wie heißt er, dann wollen sie wissen, für was steht der Name? Wie ist er? Was ist sein Wesen? Für was steht er? Was tut er? Und wieder kommt eine Antwort von Gott, die man irgendwie nicht erwartet. Da antwortete Gott dem Mose, ich bin, der ich bin. Könnt ihr ja mal auf der nächsten WG-Party probieren. Und, wer bist du so? Ich bin, der ich bin. Auch so. Was für Mose hier, aber vor allem als allererstes irgendwie mitschwingt, ist, ich habe es hier nicht mit einem launischen, willkürlichen oder narzisstischen Pharao zu tun. Hier ist jemand, der sagt, ich bin und ich verändere mich nicht. Es ist die Erklärung dieses Jahwe-Namens, dieser Name, der zum Namen des Gottes Israels wird. Ich bin, der ich bin, ist aber nicht einfach irgendwie eine philosophische Seinsaussage. Es bedeutet doch eigentlich noch mehr als ich bin, der ich bin. Ihr könnt mal ein paar FTH-Studenten unter uns fragen. Die können euch das grammatikalisch und mit diesen ganzen Zeiten auch noch erklären. Dieser Name, dieser Satz ist ein Handlungssatz. Und er sagt eigentlich, ich werde mich an euch erweisen, als der ich mich erweisen werde. Aber auch, ich werde sein, so viel ich sein will. Und nicht, wie ihr mich sein lassen wollt. Ich komme euch nah, aber ihr könnt mich nicht vermenschlichen. Buber übersetzt, ich werde da sein, als der ich da sein werde. Ein Name, in dem sich Gott irgendwie gleichzeitig offenbart und verbirgt. Der Mose und das Volk Israel und auch dich und mich herausfordert, einem Gott zu vertrauen, den wir noch nicht ganz kennen. Sich auf sein undefiniertes Handeln einzulassen, ohne seine genauen Pläne zu kennen. Ein Name, der bedeutet, ich bin dir näher und zugewandter, als du glaubst. Und gleichzeitig mysteriöser und unverfügbarer, als du dir vorstellen kannst. Der Name eines Gottes, den man auf der Reise, auf dem Weg kennenlernt. Mitten in Höhen und Tiefen des Lebens, mitten in deiner Geschichte. Wie geht's dir mit diesem Gott, mit diesem Jahwe, der irgendwie in keine Schublade passen will? Wie fühlt sich für dich diese Spannung an? Das Nahe und das Fremde, das Vertraute und das Mysteriöse. Das, was man scheinbar kennt und das, was einen mit 1000 Fragezeichen zurücklässt. Und wie es dir damit geht, auch das hängt irgendwie mit deiner Geschichte zusammen. Aber ich glaube, in Bezug auf Gott finden in uns immer zwei Bewegungen statt. Umso näher wir Gott kommen, desto mehr werden wir auch erkennen, wie fremd er eigentlich ist. Umso intimer unsere Beziehung, umso mysteriöser. Und das fasziniert mich irgendwie so krass. Was für einen Gott entdecken wir hier? Ein Gott, der die Frage, wer bin ich, beantwortet mit: Ich werde mit dir sein. Der die Frage, wie heißt du, beantwortet mit: Ich werde da sein. Du wirst heute noch nicht wissen, wie, aber ich werde da sein, so wie ich jetzt in diesem Moment da bin. Durch dessen Begegnung scheinbar alles gleich und doch alles anders ist. Der uns Ressourcen gibt, um uns den Stürmen unseres Lebens zu stellen. Ein Gott, dessen Name ein Versprechen vollkommener Treue, Nähe und Unveränderlichkeit ist. Und gleichzeitig eine Einladung zum Vertrauen und zum Entdecken dieses Gottes. Und ich wünsche uns, dass wir immer wieder, vielleicht heute zum allerersten Mal, diese Einladung annehmen. Amen. Thank you.